95 Boroughs of People.
And now in season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 11. Gast in Season 20 ist Markus Glanzer, Krisenplaner und Ehemann bzw. Geschäftspartner von Maria Krall-Glanzer, die in Folge 2 der Season 20 zu Gast war. Jetzt in Folge 11 der Markus. Servus und herzlich willkommen.
Servus Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Meine liebe Frau hat mich ja schon angeteasert in ihrer Podcast-Folge. Wir werden das schon gut hinkriegen, nicht?
Und ich kann auch noch einen weiteren Spoiler reinnehmen, weil du was mitgebracht hast, nämlich ein Buch Krisen und Katastrophen managen mit dir als Co-Autor. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache, auch für meine lieben börsennotierten Unternehmen. Und ja, es ist das erste Mal in dieser Börse-People-Serie, dass ich ein komplettes Ehepaar mit dir jetzt zu Gast habe hintereinander. Vater und Tochter hatte ich gleich zu Beginn, den Mike Lilacher mit seiner Tochter Larissa Krawitz, aber Ehepaar noch nicht. Und da legen wir jetzt los mit der Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Also ich würde ja natürlich gerne beides nehmen, aber figurmäßig muss ich die Finger davon lassen, weil ich arbeite immer noch an meiner Sommerfigur.
Also die
Soletti. Sind wir schon mitten im Sommer, aber mit der Figur haut es noch nicht so hin.
Also geht es um die Soletti oder lassen wir es mal liegen?
Lassen wir es mal liegen, wer weiß.
Vielleicht
ist ja auch Nervennahrung und speziell genau. Die Mannerschnitten haben mich ja auch in meiner Zeit als Katastrophenhelfer und Katastrophenschützer schon verfolgt, weil das war so immer ein bisschen auch die Nervennahrung aus Österreich, die Packung Mannerschnitten, die man halt mit im Gepäck hat.
Wunderbar. Na, dann steigen wir doch gleich einmal ein. Wir haben mit der Maria natürlich gesprochen. Wir werden heute weiterreden, vor allem über euer jetzt gemeinsames Unternehmen, die Krisenplaner. Und da habe ich so scherzhalber bei der Maria eingeworfen, kann man Krisen planen? Das werden wir dann über euch, wenn ich eine Krise erzeugen will, kann ich die über euch planen? Da kommen wir dann später dazu, glaube ich, ne?
Ja, ich sage mal einfach ja, aber ja. Ich glaube, ich werde es dann später noch erklären, warum ja, weil sonst ziehen die Zuhörer verwirrt, ja, jetzt setzt sich der da hin in einen Podcast und sagt, ja, Krisen kann man planen. Jetzt sage ich mal, wir sind Unternehmensberater und wenn wir jetzt dafür Unternehmen Krisen planen, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich glaube, das müssen wir später dann einfach noch ein bisschen auflösen.
Wir werden das dann auflösen. Ich habe die Frage der Maria gestellt und haben wir dann schon nach dem Stellen gedacht, ja, da gibt es natürlich schon eine Variante, da kommen wir noch dazu, weil jetzt machen wir mal Karriere-Werdegang. Du bist in Kärnten im schönen Klagenfurt geboren. Ja, wie ist es bei dir losgegangen, Markus?
Ja, also so wie du sagst, ich bin in Kärnten geboren. Ich versuche natürlich Hochdeutsch zu sprechen, aber es könnte auch passieren, dass ich in den wunderbaren Kärntner Dialekt falle manchmal.
Na gut, für einen Klagenfurter muss ich dann noch
bei uns haben Maunerschnitten in Kärnten richtige Mannsbüder. Maunerschnitten.
Haben wir die Mannerschnitten doch nochmal drin, ne? Genau. Ja. Ist zwar ein bisschen, eine Frau würde ich mich das nicht spielen trauen, aber ich traue mich das nicht.
Alles gut, genau. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht gekannt, ja. Maunerschnitten, ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das in manchen Gegenden von Kärnten auch so verwendet wird im Dialekt, genau, auch wenn ich es nicht kenne.
Grüße an meine Kabarettistenfreunde auf jeden Fall.
Ja, danke,
gut, jetzt habe ich
mich gerade sehr erheutert.
Ja, okay.
Ja, so wie du sagst, ich bin ursprünglich aus Kärnten, ich bin geboren und aufgewachsen in Klagenfurt, also eigentlich nicht genau in Klagenfurt, sondern ein bisschen außerhalb in der schönen Gemeinde Magdalensberg. Vielleicht kennst du eine oder andere von den römischen keltischen Ausgrabungen,
die es dort am Berg gibt. Haben wir in der Schule gelernt. Das ist
ja
Geschichte in Österreich.
Man hat es in der Schule gelernt. Ja. Ich habe es wirklich erlebt, weil ich sage einmal 2 Kilometer von unserer Schule weg sind diese Ausgrabungen. Das heißt, das ist mir einfach auch alles gut bekannt.
Tut man da manchmal auch herumgraben, ob man noch was findet, wenn man dort aufgewachsen ist? Du selbst als Kind?
Nein, also nicht wirklich. Wir waren, glaube ich, schon zu weit weg davon, okay. Von den Ausgrabungen. Aber es ist ja tatsächlich, es gibt ja noch immer so ein bisschen eine Sage um die Stadt, die noch nicht gefunden wurde. Das heißt, man vermutet ja auch im Glantal unter Magdalensberg, dass dort eigentlich die eigentliche römische Stadt liegt. Und am Berg war das eigentlich eine römische keltische Siedlung. Das heißt, zum Graben gibt es da, glaube ich, noch genug. Ja, aber wir als Kinder haben schon im Wald gespielt. Das war nämlich, glaube ich, unser großer Vorteil. Wir hatten viel Wald um unser Dorf, aber wir haben dort keine archäologischen Ausgrabungen gemacht.
Muss ich mal gleich auf meine To-Do-Liste schreiben, noch im Leben zu erledigen, Magdalensberg, ja. Noch irgendwas. Vielleicht findet man irgend so ein Eldorado oder irgendwas. Gut, Rotes Kreuz ist natürlich etwas, was die Maria schon angespoilert hat. Lange, lange Jahre bei dir und tiefer ja. Hintergrund. Ja. Und da fährt die Rettung zufällig vorbei, wenn wir über das Rote Kreuz sprechen. Ja. Die fährt dauernd vorbei wegen den ganzen Spitälern in der Nähe. Aber jetzt hat es gerade gepasst. Ja, wann war dein erster Kontakt mit dem Roten Kreuz, Markus?
Also mein erster Kontakt, also wann bin ich in das Rote Kreuz eingetreten? Das war 1994 in Klagenfurt. Ich hatte aber natürlich davor schon Kontakt zum Roten Kreuz, bedingt durch meine Eltern. Also meine Eltern waren beide schon Jahre engagiert im Roten Kreuz in Klagenfurt, ehrenamtlich. Heute sagt man freiwillig auch dazu, beide auch in Funktionen, und so hat mich das eigentlich schon aus meiner Kindheit heraus begleitet. Ich sage immer, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, ja, da hast du drei Möglichkeiten. Du gehst zur Feuerwehr, du gehst zum Roten Kreuz, also in Kärnten war es halt das Rote Kreuz, es gibt natürlich auch andere Rettungsorganisationen in Österreich, oder zur Landjugend. Ne? Mhm. Roter Kreuz war bei mir so das Erste. 1994, Feuerwehr kam dann später, wie ich in Klagenfurt gelebt habe. Die Landjugend habe ich leider ehrlicherweise ausgelassen. Also das war nicht meins, sondern ich war immer schon ein bisschen vielleicht auch fasziniert vom Thema Blaulicht und Krisen und Katastrophen. Und wie du siehst, das begleitet mich ja jetzt schon die Mehrzeit meines Lebens. Also jetzt, wenn ich nachrechne, muss ich mal schauen, wie alt bin ich denn eigentlich? Ja, es ist mittlerweile weit über 40 Jahre, was mich das begleitet.
Ja, sehr spannend, ja. Und Bankfiliale gibt es ja auch in den Orten, auch in Kärnten. Ne?
War ja, das da nie ein Thema? Ich will jetzt keine Werbung machen, weil eine Bank ja auch den Podcast sponsert, aber es war bei uns, sagen wir mal so, es hat eine Sparkasse pro Gemeinde gegeben, die war aber schon voll mit Personal, also war, jetzt sage ich mal klassisch, die Banklehre für mich eigentlich keine Option. Ja, deswegen hat es mich dann in die Tourismusschule verschlagen. Das war aber eher so, weil ich mit meinem Latein am Ende war, in der Unterstufe, in der vierten Klasse Gymnasium, das heißt durchkommen in die Oberstufe wäre mit meinen Lateinkenntnissen nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich in die Tourismusschule gewechselt, habe die dann auch abgeschlossen, bin dann aber auch relativ schnell draufgekommen. Ich bleibe da eher End-User, so gesehen. Das heißt, ich gehe lieber als Gast in ein Restaurant, wobei ich sagen muss, ich koche für mein Leben gern. Ja, wenn du mich anschaust, das sieht man, also ich koche es nicht nur, ich esse es auch, ja, und koche auch gerne für uns zu Hause. Und bin auch dankbar, diese Hunger Ausbildung hast. Gemacht zu haben. Ja, aber
zum Glück ist noch früh. Ich habe jetzt schon einen Hunger, wenn du von Kochen sprichst, wirklich.
Ja, genau. Kann gerne mal was kochen, also kein Thema. Habe dann aber relativ schnell gewechselt, habe dann ein paar kleinere Jobs im Tourismus noch gemacht, bin dann draufgekommen, das ist nicht so wirklich meins. Ja. Bin aber dankbar, diese Ausbildung machen haben zu dürfen. Es war doch eine kaufmännische Ausbildung. Gedacht, okay, was mache ich jetzt, weiß ich noch nicht, bin dann relativ schnell zum Bundesheer geflüchtet, um meinen Grundwehrdienst abzuleisten. Und ja, also bevor du fragst, Rotes Kreuz, vorher schon freiwillig und Bundesheer, ja, ich sag's wie ich habe den Zivildienst verweigert, der war zu dem Zeitpunkt ein Jahr. Ja, und das Bundesheer war mit 8 Monaten einfach die kürzere Variante.
Same hier, habe ich genauso gemacht. Und dann sogar noch vorher abgerüstet, wegen einer schweren Verletzung, ich armer Tennisspieler.
Nein, das habe ich nicht geschafft. ich habe sogar noch ein bisschen verlängert, weil ich mir die Option offen halten wollte, einer Karriere im österreichischen Bundesheer, habe dann aber irgendwann gesagt, nein, es ist auch nicht meins, habe das Bundesheer verlassen, habe dann bis 2001 auch einige Jahre im privaten Sicherheitsbereich gearbeitet, dort auch wirklich im Bereich Eventsicherheit, Objektschutz, Personenschutz. Und dann 2001 konnte ich meine damalige Leidenschaft im Roten Kreuz zum Beruf machen. Das war dann so der Einstieg ins Rote Kreuz beruflich 2001. Und das hat mich dann bis 2020 durchgeleitet, von Kärnten dann auch nach Wien gebracht. Jetzt nicht wegen der Karriere, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ich habe 2008 in einer Führungskräfteausbildung die Maria kennengelernt, habe dann beschlossen, sie zu heiraten. Und habe dann einen Job in Wien gebraucht und bin nach Wien umgesiedelt und habe aber glücklicherweise auch dort weitermachen können, wo ich in Kärnten aufgehört habe, nämlich beim Österreichischen Roten Kreuz im Generalsekretariat, wo sie zu dem Zeitpunkt ja auch im Blutspendewesen tätig war. Und so haben wir da das erste Mal auch beruflich schon im gleichen Unternehmen zusammengearbeitet.
Das hat sie im Podcast auch erwähnt und natürlich an dieser Stelle. Der Podcast mit der Maria ist natürlich freilich in den Shownotes verlinkt. 2020 hast dich selbstständig gemacht, aber machen wir noch kurz ein paar Milestones in der Reise bis 2020. Was hat dich da geprägt letztendlich, um zu dem zu machen, der dann 2020 gesagt hat, jetzt werde ich Unternehmer?
Also es war ja ursprünglich meine Passion, war der Rettungsdienst. Also ich habe im Rettungsdienst angefangen als Rettungs- und Notfallsanitäter, um Menschen helfen zu können. Also dieses Helfergehen ist, glaube ich, einfach in der Familie sehr stark verankert. Habe dann aber schon in Kärnten seinerzeit die ersten Schritte auch in Richtung größerer Ereignisse, also Krisen, Katastrophen gemacht. Habe dort noch meine ersten Führungskräfteausbildungen im Roten Kreuz im Bereich der Katastrophenhilfe gemacht. Und so die erste größere Station war dann 2007, 2008, also 2007 in Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft in Österreich.
Wie schön.
Ja, war wirklich ein schönes Event und Klagenfurt war ja eine der Spielstätten, das Klagenfurter Stadion extra dafür gebaut. Wir haben dann 2007 auch eine Rotkreuz-Bundesübung in Kärnten abgehalten, wo ich auch schon in die Planung involviert war. Und in weiterer Folge durfte ich dann für den Einsatz des Roten Kreuzes, also für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, das Einsatzkommunikationskonzept auch mitentwerfen, mitgestalten, damit einfach die Kommunikation zwischen den Rotkreuzeinheiten reibungslos funktioniert. Und man muss ja sagen, wir haben damals 2007 ja auch Unterstützungskräfte aus Deutschland, aus Bayern gehabt. Also das Bayerische Rote Kreuz hat uns hier in Österreich unterstützt. Und Österreich, Deutschland 2007, kann man sich selber ausrechnen, die Funkgeräte haben wir beide gehabt, nur miteinander sprechen konnte man nicht. Also haben wir müssen ein eigenes Kommunikationskonzept entwerfen, wie wir einfach die gute Kommunikation sicherstellen. Und das war so für mich dann auch die erste größere Station, wo ich gesagt habe, ja, that's it. Also auf dem Zug will ich bleiben. Ja, diese Katastrophenhilfe, Krisenmanagement, das ist einfach das, was mich wirklich sehr interessiert.
Und du hast dich auch weitergebildet, ein MBA gemacht in der Zwischenzeit?
Ja, ich habe dann etwas später, also nach meinem Wechsel nach Wien, gesagt, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Und ich sage jetzt auch einmal in Österreich, im Land der Titel, öffnet akademischer Grad so manche Tür und Tor. Ich habe es dann aber schon etwas moderner auch angesetzt. Also ich habe mir ich habe zwei Masterprogramme gemacht, dann ein MBA, wie du es eh schon gesagt hast, und aber auch einen MPS, einen Master of Public Administration. Das heißt, ich habe Betriebswirtschaft und Gemeinwirtschaft damals schon in Fernlehre studiert. Also ich habe mehr oder weniger schon Distance Learning absolviert, habe meinen Master mehr oder weniger zu Hause gemacht. Damals war das noch nicht so wie heute, so Zoom-Teams-Meetings, sondern es war wirklich noch Konserve. Also da hat man noch eine Festplatte zugeschickt gekriegt, wo die ganzen Videos drauf waren. Und dann habe ich halt die Prüfungen absolvieren müssen. Für die Prüfungen habe ich teilweise auch dann hinfahren müssen zum Institut. Und dann habe ich das eben auch durchgezogen. Ja, das war so für mich auch der Unterbau, also der wirtschaftliche Unterbau und vor allem auch der gemeinwirtschaftliche Unterbau für das, was ich heute mache. Also das hat mir natürlich auch sehr geholfen, dann mich in die heutige Zeit auch zu transferieren, wo wir doch auch als Kunden sehr viele wirtschaftliche Unternehmen und Großunternehmen haben.
Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du warst im Generalsekretariat, glaube ich, Rotes Kreuz war das dann, genau, wenn ich es richtig notiert habe, für die Abteilung der EU-Katastrophenschutzmechanismus oder wenn ich mir es richtig aufgeschrieben habe.
Genau, das richtig. Also ich bin über den Rettungsdienst ins Generalsekretariat gekommen. Generalsekretariat ist der Bundesverband, das österreichische Rote Kreuz, also die nationale Gesellschaft, und habe mich dann dort aber auch im Nationalbereich weiterentwickelt, in den Bereich der nationalen Katastrophenhilfe, und habe dann aber auch in weiterer Folge, weil ich auch über das österreichische Rote Kreuz wirklich das Glück hatte, diese EU-Ausbildungen machen zu dürfen, also die EU-Katastrophenschutzausbildungen, habe das dann auch ein bisschen in das österreichische Rote Kreuz gebracht. Und ich muss sagen, dankenswerterweise war das möglich, weil man mich auch gelassen hat. Also mein damaliger Chef und immer noch Rotkreuzler im Herzen, der Gary Foltig, der heute auch Mitglied der Geschäftsleitung und Bundesleitungskommandant ist, der hat mich einfach auch machen lassen. Ja, der war auch ein Befürworter, der war auch der das gesagt hat, hey, bitte mach das, bring mir das nach Österreich, bring mir das ins Rote Kreuz. Das ist einfach ein Mehrwert, wenn man über den Tellerrand rausschaut, also nicht nur in seiner eigenen nationalen Suppe kochen, sondern durchwegs auch die EU-Mechanismen sich anschauen, andere Systeme. Und so konnte ich das aufbauen im Roten Kreuz und das war wirklich eine wunderbare Möglichkeit. Also
Würdest du ihn als Mentor, als deinen Mentor bezeichnen?
Absolut. Also er war nicht nur Vorgesetzter, sondern er war auch natürlich mein Mentor. Und wenn dann auch mein Ausscheiden aus dem Roten Kreuz vielleicht für viele auch überraschend gekommen ist und wahrscheinlich auch für ihn natürlich, bin ich ihm einfach dankbar, weil er war immer da. Er hat immer offenes Ohr gehabt und er ist auch immer mit einem Rat zur Seite gestanden. Also er war natürlich sicher auch mein großer Mentor im Bereich Katastrophenhilfe, Krisenmanagement. Und er hat es halt einfach wirklich ermöglicht, dass er neben dem Aufbau dieser EU-Katastrophenschutzmechanismusabteilung im Roten Kreuz mir die Möglichkeit zu geben, auch an internationalen Projekten teilzunehmen und zu lernen. Ja, also beispielsweise 2015, 2016, also begleitend, wo eigentlich gerade die Menschen auf der Flucht, die Migrationskrise auch in Österreich gelaufen ist.
Das muss ein Riesenthema für euch
gewesen sein. Das war ein Riesenthema. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der größten Krisen in Österreich. Und wir haben auch einen mehrmonatigen Krisenstabseinsatz erlebt. Also etwas, auf das wir intern ehrlicherweise auch nicht so wirklich vorbereitet waren. Weil normalerweise sagt man so, eine Woche, zwei Wochen sind typische Hochwassergeschichten. Danach wird der Krisenstab wieder runtergefahren und wir kommen irgendwo wieder in den Normalmodus. Aber das ging ja über Monate. Also es ging über 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate. Und da war noch immer nicht absehbar, wann die Krise vorbei ist. Aber also zusätzlich dazu durfte ich in der Zeit auch in der Ukraine Capacity Building machen, also Kapazitätenaufbau. Wir haben da das ukrainische Rote Kreuz trainiert. Damals auch interessanterweise, es war noch ein Projekt, wo auch Belarus noch involviert war. Da haben die auch miteinander noch gesprochen, da haben die auch miteinander gemeinsam geübt, ja, was ja heute, glaube ich, einfach undenkbar ist in der aktuellen Zeit.
Ich schüttel gerade den Kopf, weil wir in so einer traurigen Epoche jetzt schwer, leben. Ich habe dich auch angeschaut, aber das sehen die Hörerinnen nicht natürlich.
Ich denke auch einfach gern zurück an die Leute, die ich dort kennenlernen habe dürfen. Und ich weiß von vielen einfach auch nicht, wie es denen momentan geht und ob die überhaupt noch leben. Ja. Also, das ist schwierig.
Libanon hast mir auch erzählt. Ja. Glaube ich, habe ich da ein Stichwort auf jeden Fall
stehen. Libanon war dann 2017. Es ist ja nicht immer nur so, man glaubt ja immer, wir haben das beste System und wir können immer anderen was beibringen. Ja. Mhm. Sehr oft ist es aber auch so, dass es Möglichkeiten gibt, von anderen zu lernen.
Das war 2017 Reverse ist ein Traum natürlich, ja, genau.
Also da durfte ich auch im Libanon mit dem libanesischen Roten Kreuz kurz arbeiten, die uns dann auch gezeigt haben, wie sie zum Beispiel im Bereich Mass Casualty Incident, also das ist groß Schadensereignis mit vielen Verletzten, und die haben natürlich latente Terrorgefahr, die haben natürlich eine latente Anschlagsgefahr und die haben uns natürlich gezeigt, wie ist ihr System aufgebaut, ja, wie ist ihr Rettungsdienst organisiert und wie geht ihr Rettungsdienst auch mit solchen Ereignissen um. Ja. Und das war wirklich eine extreme Erfahrung, die ich dort machen durfte, auch nämlich wenn du dann geführt natürlich von den libanesischen Kollegen auch echte Anschlagsorte siehst und die erklären dir dann, wie das dort während des Anschlags, vor allem nach dem Anschlag war und wie sie dann dort auch Leben gerettet haben. Ja, das ist also sehr beeindruckend. Das ist auch etwas, das mich sehr geprägt hat, wo ich sage, das war sicher eine meiner größten Erfahrungen, die ich jemals machen durfte, weil ich meine, so eine Chance bekommt Otto Normalbürger wahrscheinlich nicht.
Ja. Also du warst so ein bisschen ein International Scout auch, kann man sagen, oder? Mit Trends und Know-how importieren, exportieren für das Rote Kreuz in beide Richtungen, oder?
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Also so habe ich es eigentlich noch nicht gesehen, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Also wir haben unser Wissen weitergegeben, wir haben aber umgekehrt auch viel, viel gelernt von den anderen nationalen Gesellschaften, aber nicht nur, sondern eben auch über den EU-Katastrophenschutzmechanismus, von Katastrophenschutzbehörden, von Zivilschutzbehörden aus anderen EU-Staaten. Dinge, die wir auch einfach in Österreich gut umsetzen können, weil auch wir in Österreich sind vor der nächsten Katastrophe einfach nicht gefeit. Die wird kommen. Ja. Also wir sagen im Katastrophenschutz, im Krisenmanagement immer, es ist nicht die Frage ob, sondern es ist immer die Frage wann.
Ja, allein die Beispiele Ukraine und Libanon Reverse, die du erzählt hast, glaube ich, kann man eh so stehen lassen. Ich habe diese Fragen jetzt noch gehabt, deswegen komme ich jetzt 5 Minuten zurück ins Gespräch, als du gesagt hast, als du dann ausgestiegen bist, haben sich ein paar Leute gewundert. Wolltest du dich selbstständig machen oder was waren die Motive, damals rauszugehen?
Ja, es war so ein Motiv, einerseits dieses Wissen vielleicht auch zu transferieren, weiterzugeben und vielleicht auch außerhalb des Einsatzgeschehens oder der Einsatzorganisation und der Behörden weiterzugeben, nämlich das Ganze ein bisschen auch in den zivilen Bereich, in den Wirtschaftsbereich zu transferieren. Eben gebahrt durch meine wirtschaftliche Ausbildung und meine doch zu diesem Zeitpunkt dann schon langjährige Erfahrung im Bereich Krisenmanagement, Katastrophenschutz, eben Wissen zu transferieren. Auf der anderen Seite auch, ich sage mal so, bisschen auf die Bucketlist schauend, ja, so selbstständig machen ist dort auch irgendwann gestanden, so eine eigene Firma haben, war natürlich eine starke Motivation. Und ich sage, zu dem Zeitpunkt habe ich auch ein bisschen auf die biologische Uhr geschaut und habe mir überlegt, na, wie lange habe ich noch? Ja, und habe mir mal so die Minimumzeit ausgerechnet und habe gesagt, ach, da ist wirklich noch Zeit, noch einmal wirklich einen kompletten Change in meinem Leben zu machen. Ne? Ich meine, die Maria hat dir ja auch erklärt, wir haben ja gemeinsam auch viele Höhen und Tiefen durchgemacht, vor allem in ihrer Zeit auch, wie sie die Krebserkrankung hatte. Und das war, ich glaube, auch so ein bisschen in der Nachzeit, weil sie hat sich dann ja auch verändert, sie ist selbstständig geworden. Das war für mich schon so ein bisschen auch der Blueprint, ja, mhm, hinzuschauen, doch was zu ändern. Und letztlich hat mich das dann einfach noch bestärkt in meiner Idee, zu sagen, ja, ich will es nochmal wissen, ich will mein Leben nochmal komplett verändern. Und dann kam eben der Ausstieg und 2020.
Ich muss kurz unterbrechen, du bist circa mein 450. Gast in dieser Serie und die exakten Geschichten differieren natürlich, aber mehr als ein Drittel der Gäste macht sich irgendwann selbstständig, weil das einfach ein Bucketlist-Thema ist für viele. Ja. Genau. Und so auch du.
Genau. Also es ist ja, ich konnte dann, dazu kommen wir ja später noch, ein weiteres Häkchen auf meiner Bucketlist machen. Ja, also irgendwo stand auch andere Firma übernehmen. Mhm. Wobei es war ja keine feindliche Übernahme, es war ja eine freundliche Übernahme. Aber ja, also so kam es dann 2020 zur Gründung, wobei ich sagen muss, nicht gleich zu Beginn 2020, sondern zu Beginn 2020 hat uns ja ein anderes Ereignis eingefangen, nämlich die Pandemie.
Also es war nicht so, dass die Gründungsidee vor der Pandemie war und dann verzögert hat, sondern durch die Pandemie noch verstärkt, ja, oder wie war das?
Es war schon so, also die Gründungsidee war schon da. Also ja, der Zeitpunkt, ich habe damals einfach nach dem Zeitpunkt gesucht, das Rote Kreuz zu verlassen, habe es dann aber eigentlich eh schon auch ausgesprochen gehabt und dann kam die Pandemie. Und also, dann war einfach die Entscheidung zu sagen, ich verschiebe es jetzt noch ein bisschen nach hinten für ein paar Monate, einfach um in dieser ersten Anlaufphase dieser Pandemie, dieses Einsatzes, wo es ja auch darum ging, dass wir als Rotes Kreuz mit unserem Bundeseinsatzstab auch den Krisenstab des Gesundheitsministeriums ganz stark unterstützt haben. Ich habe gesagt, okay, ich bleibe zumindest die ersten Monate noch und bin dann letztlich mit April, glaube ich war es, bin ich dann ausgestiegen. Also wo dann klar war, nach 4 Monaten, jetzt muss das Ganze mal langsam auch in, ich sage mal, Tagesbetrieb ist vielleicht falsch, aber es muss in einen normalen Betrieb kommen, weil wir haben gewusst, die Pandemie wird länger dauern.
Ja, das war schon klar im April, nach 2 Monaten, ja.
Ja, also wenn man sich anschaut, historische Daten, Pandemien, das ist nichts, was kommt und nach 2-3 Monaten vorbei ist, sondern es kann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre dauern. Man weiß eben nicht, wie schnell werden Wirkstoffe gefunden, wie schnell gibt es Impfstoffe, beziehungsweise wie verhält sich das Virus. Wir haben dann, glaube ich, mit Covid in Summe auch viel Glück gehabt, weil der Virus hat sich relativ schnell verwandelt und abgeschwächt, und aber auch in der heutigen Forschung ist halt einfach ganz schnell, es hat Wirkstoffe, es hat Impfungen gegeben. Deswegen war nach 4 Monaten für mich klar, okay, das läuft jetzt, ich nehme mich da jetzt raus und habe gesagt, bevor wir gründen, also wir haben dann im August erst gegründet, mache ich auch mal sowas wie eine kurze Auszeit in der Pandemie.
Also du hast genau die Idee gehabt, die dann die passende war für ein Ding, das man eigentlich nicht braucht hat, aber das haben die Krisen so an sich, dass man es eigentlich nicht braucht. Ne?
Ja, genau.
Aber trotzdem muss man vorsorgen.
Genau, man muss vorsorgen, ja.
Genau. Und die Gründungsgeschichte selber im schönen Österreich, war das irgendwie eine Butterfahrt oder wie ist das gelaufen? Du hast ja doch sehr viele Skills als Manager schon mitgebracht bei einem großen Unternehmen.
Also
so, dass die Kammer eigentlich relativ leicht mit dem Gewerbeschein, vermute ich mal. Ne?
Das war kein Thema. Also ich habe damals mit einem Partner gegründet, der auch erfahren im Bereich Krisenmanagement, Katastrophenmanagement war, der auch die entsprechende Ausbildung gehabt hat. Also gewerberechtlich, das war überhaupt kein, also ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, ein Lob an die Wirtschaftskammer, wir haben damals in Niederösterreich gegründet. Es ist wirklich auch trotz Pandemie, es ist alles sang- und klanglos innerhalb von 14 Tagen abgearbeitet gewesen, inklusive Notar, Termin Richtung des Gesellschaftsvertrags. Also das hat wirklich gut funktioniert, trotz Pandemie, trotzdem, dass man ja vielfach auch Kontaktverbote gehabt hat und wie auch immer. Das war super. Allerdings glaube ich, jetzt könnte man sagen, und ich habe das auch schon oft gehört, Naja, aber das war doch der richtige Zeitpunkt zum Gründen. Da war doch gerade die Krise, und wenn man dann ein Unternehmen gründet, das im Krisenmanagementbereich tätig ist,
da muss man ja
das Geschäft brummen. Also ich kann nur eins sagen, ich habe schon bessere Ideen gehabt.
Ja. Ja. Also. Ja, man muss ja zunächst einmal sich bekannt machen, Klinken putzen, und gerade das war verboten.
Ja, ne? das war verboten. Und auf der anderen Seite, wo sind denn die meisten Unternehmen gesteckt? Na, mitten in der Krise. Ja. Ja. Jetzt hast du welche gehabt, die waren gut vorbereitet, die haben eh schon das Zeug zur Selbsthilfe gehabt. Und dann hast du die gehabt, die völlig unvorbereitet in die Krise getanzt sind. Und ich sage jetzt einmal, ich bin langjähriger Krisenmanager, ja, aber ich habe nicht in Hogwarts studiert. Das heißt, zaubern kann ich auch nicht. Und wenn ein Unternehmen einmal gerade voll in der Krise ist, das wieder rauszukriegen und dort zu sagen, hey, ihr kommt heil am Ende der Krise raus. Ja, das ist natürlich ein Versprechen, was man nicht einhalten kann. Das war zwar vielleicht die Erwartungshaltung auch von vielen, aber nur das kann ich nicht versprechen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ja, du sitzt im 15. Stock und du siehst, da springt jemand vom Dach runter ohne Fallschirm. Du nimmst deinen Fallschirm, schnappst deinen zweiten Fallschirm, springst dem nach und hast jetzt 15 Stockwerke Zeit, dem zu zeigen, wie man Fallschirm springt, ja, inklusive ihm den Fallschirm anzulegen. Ja. Ja. Jetzt kannst du selber ausrechnen, da werden wahrscheinlich möglicherweise ein paar Stockwerke zu wenig sein, ja, um das Ganze positiv zum Abschluss bringen. Und das war halt natürlich auch zu dem Zeitpunkt so. Wobei ich sagen muss, es hat natürlich schon gut angefangen, weil es gab dann ja auch diese ganzen Covid-Präventionskonzepte, an das die zu erstellen waren. Also da konnten wir schon auch erste Kunden gewinnen, und wir konnten natürlich auch größere Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schon durch die Pandemie begleiten.
Und was ist so das typische Angebot von den Krisenplanern jetzt für Unternehmen?
Das typische Angebot ist wirklich, du hast nichts und wir bauen mit dir ein gesamtes System auf im Bereich Business Continuity Management, Krisenmanagement. Wir beraten dich strategisch, wir begleiten dich beim Aufbau. Wir sind nicht nur Berater, wir sind auch Dienstleister. Das heißt, wir gehen mit dir wirklich den ganzen Weg. Wir implementieren das System und vor allem am Ende, wir trainieren und schulen und üben auch mit unseren Kunden die Systeme, weil jedes System ist nur so gut, wie man es einfach beherrscht. Ja, und das ist, du kommst aus dem Tennisbereich, du weißt auch, man nimmt keinen Schläger an den Ball und ist sofort Champion, sondern da ist viel Übung, da ist viel Training dahinter. Und es ist im Krisenmanagement nichts anderes. Ja. Du brauchst ein gutes System und vor allem, du brauchst am Ende viel Training und Schulung. Und vor allem, ganz, ganz wichtig ist auch die Akzeptanz im Unternehmen. Und wir sind auch Wegbereiter dieser Akzeptanz. Dann wird das im Endeffekt funktionieren. Das heißt, wir bieten da wirklich auch die ganze Palette. Und die Maria war ja auch bei dir, sie hat es ja auch schon gesagt, auch Krisenkommunikation, Krisen-PR ist ein großer Teil. Jetzt der Warren Buffett hat es, glaube ich, gesagt, du brauchst 20 Jahre, um die Reputation auszubauen und kannst das in 10 Minuten zerstören. Genau. Manche schaffen es in 30 Sekunden. Ja. Und das ist genau das, wovor wir unsere Kunden, unsere Unternehmen einfach auch schützen wollen.
Und was natürlich auch nicht schadet, ist das Netzwerk und die internationalen Kontakte. Da ist ja auch viel über die EU gelaufen in diesen frühen Phasen, auch für euch, glaube ich, oder?
Ja, also nicht nur über die EU gelaufen, sondern ich sage mal, Teil unserer Tätigkeit ist ja immer noch für die EU, also für den EU-Katastrophenschutzmechanismus. Wir sind als Unternehmen Subauftragnehmer in einem großen Konsortium, geführt durch die Johanniter Unfallhilfe in Deutschland, die schon seit Jahren solche Großprojekte machen. Und da sind wir gerade aktiv in zwei Projekten. Das eine sind internationale Katastrophenschutzübungen. Also ich unterstütze bei Planung, Vorbereitung und leite mit einem britischen Kollegen bis zu 3 dieser Großübungen pro Jahr.
Das heißt, das ist für mich auch. Das sind diese MODEX-Übungen, oder?
Das sind EU-MODEX-Übungen, ja. EU-MODEX heißt eigentlich nichts wie anders die Abkürzung für European Union Module Exercises. Das hat sich halt ein bisschen jetzt mittlerweile schon zu einer Marke auch entwickelt. Ja. Das sind internationale Katastrophenschutzübungen, wo eben Teilnehmerinnen aus bis zu 20 Ländern in einer Übung teilnehmen, in ihren Einheiten. Wir bedienen hauptsächlich das Thema Suche und Rettung, also Urban Search and Rescue, und medizinische Einheiten, also Feldspitäler, medizinische Einheiten. Das vereint sich immer wieder und das daher auch, glaube ich, ganz gut passend zu meinem historischen Konnex auch aus dem Roten Kreuz heraus, dass ich einfach in dem Thema medizinische Katastrophenschutzeinheiten auch soweit fit bin und das halt auch schon mein ganzes Leben begleite.
Ich habe mir da wieder was notiert aus dem Vorgespräch. Die Orte zum Teil, Küste, Portugal, Lagune, ja. Venedig, Hafen von Danzig, also klingt nach vielen Kilometern auch. Ne?
Ja, es sind zu meinem Leidwesen halt sehr viele auch
Flugkilometer. Das geht nicht so gut per Zoom, ne? Diese Dinge gehen überhaupt nicht per Zoom. Da muss man schon vor Ort sein.
Da muss man vor Ort sein, ja.
Hast du in Zwentendorf auch einmal irgendwas üben im aufgelassenen AKW?
Ich kenne es, ich habe es besichtigt. Es gibt dort auch immer wieder Übungen.
Dort waren wir jetzt nämlich alle und da habe ich an dich gedacht auch, weil ich wusste, du kommst schon.
Ganz interessant, Also ich habe dort schon einmal an einer Übung teilgenommen. Ich bin ja, also mein Weg hat mich ja nicht ganz aus dem Roten Kreuz geführt. Ich bin ja auch im Landesverband Niederösterreich, des österreichischen Roten Kreuzes, weiter freiwillig tätig, ehrenamtlich in der Katastrophenhilfe. Und auch da gibt es auch immer wieder Übungen im Zwentendorf. Das ist natürlich ganz ein interessantes Thema. Ist auch ganz eine interessante Location für solche Übungen. Es wäre mitunter sogar andenkbar, auch einmal so U-Modex in so einem Bereich zu machen, weil das Thema CBRN, also Strahlenschutz und chemisch und biologisch, ist ja auch immer ein bisschen ein Thema. Also wir haben auch dieses Thema immer wieder dabei. Wir haben zum Beispiel Großexplosionen geübt, zum Beispiel Ammoniumnitratexplosion, wie das ja auch im Libanon vorkommen ist. Du hast gesagt, Küste von Portugal, dort klassisches Erdbeben-Szenario, weil es dort auch reale Gefahr gibt. Also wir üben ja nicht in diesen Städten auf Basis von irgendwelchen erfundenen Szenarien, sondern wir schauen uns immer die aktuellen Risikolandkarten dieser Gegenden, dieser Regionen an und versuchen dann das Szenario auch auf der realen Gefahr aufzubauen, ja, damit das einfach auch ein Benefit für die lokale Katastrophenschutzbehörde, für die lokalen Katastrophenschutzeinheiten haben, ihr Szenario zu beüben und das Ganze halt unter dem Fall internationale Hilfe auch zu rufen. Ja, und das ist ja auch kein Zeichen von Schwäche, weil man kann sagen, warum braucht ein Land internationale Hilfe? Katastrophen sind halt einfach von der Dimension her so, dass du sie selbstständig nur schwer oder gar nicht bewältigen kannst. Ja? Und da ist es kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Solidarität und von einem Solidaritätsmechanismus, dass man sich relativ schnell auch zum Schutz der eigenen Bevölkerung und zur Hilfe der eigenen Bevölkerung auch internationale Hilfe ruft.
Genau, und diese blöden Katastrophen, die mutieren auch und werden immer gefernster, sage ich mal auf Wienerisch. Und da muss man natürlich gut vernetzt sein. Ja. Lieber Markus, ich springe ins Jahr 2023 und zu einem Spoiler aus der Frühphase unseres Podcasts, nämlich das Buch Krisen und Katastrophen managen A4, mehr als 200 Seiten. Aktionen, Reaktionen, Interdependenzen in öffentlichen und betrieblichen Systemen, habe ich jetzt schräg abgelesen. Du bist Co-Autor. Sprech mal darüber kurz.
Also der Titel, ich glaube, bleiben wir beim ersten Teil des Titels, Krisen und Katastrophen managen. Das trifft im Wesentlichen. Was haben wir versucht? Also ich, wie du sagst, ich bin Co-Autor, das Buch gemeinsam mit meinem ehemaligen Geschäftspartner und mit dem lieben Freund, dem Jorina, der selber auch ein Urgestein im Bereich des Katastrophenschutzes ist, herausgebracht. Und unsere Idee war einfach, wer sind so die klassischen Leserinnen und Leser für so ein Buch? Ja, jetzt haben wir da auf der einen Seite die öffentliche Seite, die behördliche Seite und aber auch die wirtschaftliche Seite. Ja, und wir haben gesagt, wie können wir das vereinen? Und haben uns einfach überlegt, wir schreiben beides hinein ins Buch und versuchen einfach, diese Brücke auch zu schlagen in dem Buch, nämlich, dass man sich gegenseitig auch einfach versteht. Ja. Wir reden oft vom selben, nicht immer vom gleichen, aber wenn man sich dann im Buch einmal anschaut, wie ist ein Krisenmanagementsystem in Unternehmen aufgebaut, wie ist ein Krisen- oder Katastrophenschutzsystem im behördlichen Bereich aufgebaut, dann erkennt man da auch viel Synergien. Ja. Und wenn man es einfach schafft, eine Sprache zu sprechen und dort die Brücke zu schlagen, dann kommt man relativ schnell drauf. Es ist ja eh sehr ähnlich. Ja. Und das haben wir versucht in dem Buch niederzuschreiben, haben da drin auch beschrieben, welche Systeme gibt es. Wir haben uns angeschaut Österreich, Deutschland, wir haben uns angeschaut die Anrainerstaaten rund um Österreich, Deutschland herum, haben dort auch die behördlichen Systeme beschrieben, haben gesagt, was ist Business Continuity Management, welche Normen gibt es da, was ist betriebliches Krisenmanagement, welche Normen gibt es da, wie kann man sowas aufsetzen. Das heißt, es ist eigentlich ein schönes Nachschlagwerk und so ist was auch gedacht, ja, dass man sich hernimmt, reinschaut, durchliest und vielleicht aber auch Ideen mitnimmt für die Umsetzung im eigenen Betrieb, im eigenen Unternehmen.
Du hast mir dankenswerterweise eins übermittelt, das jetzt mir gehört. Ich habe es vor einer Stunde bekommen. Ich sage danke dazu, habe es schnell durchgeblättert und ich behaupte mal mit den ganzen Kontakten, die da auch drinnen stehen, international im CII-Raum und alles Mögliche, das kehrt in jedes börsennotierte Unternehmen rein, so ein Buch. Und ich werde einen Link, wie man dich bezüglich des Buchs erreichen oder auch sprechen kann, auf jeden Fall in den Shownotes bringen, weil schaut euch das an, liebe Freunde aus dem börsennotierten, ich wiederhole mich da, das sollte man haben und durchgehen. Und ein interessierter privater Weg freut sich dann auf die Lektüre dieses Buchs, weil man kann in jedem Podcast auch so unglaublich viel lernen. Gut, ich gehe jetzt weiter und zwar 2023 23 ist die Maria dazugestoßen, war das in, oder um?
Es war 2024. 2023 kam für mich auch etwas überraschend der Ausstieg von meinem Gründungspartner, der sich entschlossen hat, eigene Wege zu gehen.
Gehört in der Selbstständigkeit auch dazu.
Ja, das ist so wie in einer privaten Beziehung auch. Ja. Manchmal weiß man es eh schon, manchmal ist es überraschend, deswegen war es für mich ein bisschen überraschend. Und du steckst dann plötzlich selber ein bisschen in der Krise. Ne? Du hast dann noch die Frage, jetzt hast du 3 Jahre das Unternehmen aufgebaut, was machst du jetzt? Ja. Und da ist halt ganz klar auch der Krisenmanager dann in mir durchgeschlagen und gesagt, nein, ich habe das Unternehmen aufgebaut, um es weiterzuführen. Das ist auch das oberste Ziel. Und dann überlegt, wie komme ich schnell aus dieser Krise wieder raus? Und habe es dann tatsächlich gemeinsam mit unserem Steuerberater und mit meinem Geschäftspartner, wo ich sagen muss, ich muss auch Danke zu ihm sagen, weil er hat da natürlich auch mitgespielt, ja, und ist da auch sehr entgegenkommend gewesen. Ich habe einfach die Anteile gekauft. Wir haben das im laufenden Betriebsjahr geschafft, ihn rauszulösen, auszuzahlen, weil es 2023 auch wirtschaftlich möglich war. Und bin dann mit dem Unternehmen auch umgezogen, aber erst 2024 am Anfang, weil wir waren ja in Niederösterreich, ich habe es vorher eh erwähnt, wir haben dort gegründet, wir hatten auch das Büro dort. Jetzt war es nur natürlich für mich irgendwo so, ich selber lebe in Wien mit der Maria und na, dann hole ich das Unternehmen nach Wien. Ja, ja. Wir sind nach Wien umgezogen, haben halt natürlich alles, was an Bürokratie auch da mitspielt, durchgezogen.
In Wien ist die Bürokratie größer, sage ich mal.
Ich will nicht sagen, dass sie größer ist, weil im Endeffekt es gelten ja dieselben Regelungen. Ja. Es ist eine GmbH, die halt ein Bundesland in ein anderes Bundesland zieht. Damit hast du natürlich ein bisschen einen größeren bürokratischen Aufwand. Aber auch da, also man hört ja oft dieses Jammern und Schimpfen, wie lange Dinge dauern und überhaupt. Kann mich auch nicht beschweren, die Gewerbeummeldungen, das war überhaupt kein Thema. Das geht heute ja online über die GISA. Und selbst das Handelsgericht Wien, das ist wirklich völlig friktionsfrei abgelaufen, auch mit unserem Notar, der sich da wirklich sehr auch reingehangen hat und schon vorab versucht hat, auch beim Handelsgericht alles anzufragen, weil du glaubst ja nicht, nur weil du die Krisenplaner GmbH in Niederösterreich als Firmennamen eingetragen hast, dass das in Wien auch sofort möglich ist, weil das wird alles nochmal geprüft. Und er hat dann auch gesagt, na, mach mal lieber Vorabfrage, ich rede mal mit dem Handelsgericht, lass dir mal prüfen, ob der Name irgendwie bedenklich wäre. Wir haben dann quasi das Go bekommen und haben dann im Endeffekt den Gesellschaftsvertrag neu errichtet, eingereicht und der ganze Umzug war wirklich sehr friktionsfrei vollzogen. Also ich darf mich wirklich nicht beschweren.
2024 haben wir auch eine große Krise gehabt, die in einen anderen Bereich geht. Naturgewalt, Hochwasser. Hat das bei euch auch irgendwas ausgelöst?
Ja, also natürlich, wir kriegen dann wieder vermehrt Anfragen auch in diese Richtung, weil einfach Unternehmen daran erinnert werden, vielleicht sollte man doch auch in dem Bereich Notfallkrisenvorsorge was tun. Aber ich sag, das ist etwas eher, du sprichst glaube ich auch das Hochwasser in Niederösterreich an, vor allem, also die, ja, genau. Dieser Bereich, das ist dann auch eher das, wo ich dann ehrenamtlich, also freiwillig in meiner Funktion im Österreichischen Roten Kreuz tätig werde. Ja.
Das ist in deiner DNA einfach
drin. Das ist in meiner DNA einfach drin, ja. Wenn die Katastrophe kommt und das Rote Kreuz ruft, dann schaue ich mal kurz in meinen Terminkalender, was kann ich wie schnell verschieben.
Irgendeine Art Kodex oder sowas. Und springe
dann natürlich in den Einsatz. Ja. Warum? Weil da geht es einfach um Menschenleben und da geht's darum, auch anderen zu helfen. Und das ist halt einfach für mich auch das ist halt auch der große Sinn und das Schönste in meinem Leben, wenn man anderen einfach helfen kann. Ja. Und im Wesentlichen machen wir das ja auch in Unternehmen, dieses Helfen, Unternehmen resilienter zu werden, Resilienz aufzubauen, gut durch Krisen zu kommen, dadurch Arbeitsplätze zu erhalten und, und. Also es ist ja wirklich, da ist ja eine ganze Kette dahinter. Also wenn, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was ist schon dahinter, wenn ein Unternehmen in der Krise pleite geht oder verstirbt? Ja. Nein, natürlich, Arbeitsplätze sind dahinter, da sind Existenzen dahinter und. Und ja. Keiner gründet ja Unternehmen, du hast dein Unternehmen nicht gegründet, ich habe mein Unternehmen nicht gegründet, auf das hin, dass es quasi eh wurscht ist, wenn man dann in der Krise pleite geht, sondern das will man ja eigentlich nicht. Man will erfolgreich sein und dafür gehört es halt einfach dazu, dass man Resilienz aufbaut. Weil eins ist klar, und das kann jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin auch mitgeben, ja, Krisen gehören zum Unternehmertum. Das ist einfach so. Ja. Und wenn man damit einmal lebt, mit dieser Gewissheit, dass Krisen kommen, dann lebt sich schon um die Hälfte leichter und auf die andere Hälfte kann man sich vorbereiten.
Jetzt leben wir in einer Zeit der Hochdigitalisierung, der künstlichen Intelligenz. Kann man eigentlich das Krisenmanagement auch digitalisieren? Was könnt ihr da tun oder wie ist da die Status Quo-Geschichte?
Natürlich, also ich glaube auch für Krisenmanagement ist es Zeit, einmal von, sage ich mal, Griffel und Steintafel wegzukommen. Ja. Und ja, ich kenne die Argumente, ja, wir bleiben bei Block und Bleistift, weil es könnte ja der Strom ausfallen. So, jetzt bin ich über 40 Jahre im Krisen- und Katastrophenmanagement und die wirklich großen Krisen in Österreich, die ich erlebt habe, hätten wir können alle digital auch abarbeiten, wenn wir zu dem Zeitpunkt die Tools schon gehabt hätten. Ja? Weil das Einzige, was ich nicht erlebt habe, war der Stromausfall. Mhm. Ja? Und ja, er kann passieren, natürlich. Sich auf Stromausfall, auf Blackout vorzubereiten, macht absolut Sinn, weil das doch ein Worst-Case-Szenario ist. Vor allem, je länger es dauert, desto unbekannter sind auch die Folgen oder desto schlimmer werden die Folgen werden. Jetzt haben wir aber gesehen, in den letzten Jahren, so viel Blackouts hat es nicht gegeben. Ja, also sehe ich durchwegs einen Sinn darin zu sagen, Krisenmanagement zu digitalisieren. Ja, und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das zu tun, mit digitalen Krisenmanagementsystemen, mit Software. Und selbst schon, wenn man sagt, man nutzt einfach die digitalen Tools, die man im Unternehmen hat, vielmehr auch fürs Krisenmanagement. Heute benutzt fast jedes Unternehmen schon Microsoft Teams oder heißt jetzt Microsoft 365, mhm. Ja, mit Teams, mit SharePoint und. Ja.
Ich bin der Verweigerer, aber ich bin auch kein Krisenmanager, ja genau.
Auch das alleine bietet schon viel Möglichkeit, Krisenmanagement zu digitalisieren. Nur natürlich heute mit entsprechenden Softwareprodukten und wir haben auch 2024 eins auf den Markt gebracht, den digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrplan. Was nichts anderes ist, als wie der klassische Papierplan, den man ja immer noch als Backout auch hat und haben soll, ausgedruckt. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und unser System erlaubt es auch, aus dem digitalen Notfallplan ein PDF zu kreieren und auszudrucken. Aber dennoch ist es ein digitales System, wo ich alles auf einem mobilen Device, sei es auf einem Tablet oder auf einem Mobiltelefon haben kann. Ja. Und das, ich sage es gleich, die Software ist auch so ausgelegt, wenn es keine Internetverbindung gibt oder keinen Strom gibt, solange ich im Handy noch eine Batterie habe, funktioniert auch der Notfallplan. Ja, und ich kann mit dem Notfallplan eben meine Dinge abarbeiten. Es ist eine digitale Checkliste. Ich kann da drin auch Sachen dokumentieren mit Text, mit Speech-to-Text, solche Sachen. Und ich habe eine Checkliste zum Abhaken. Und letztlich am Ende, wenn ich meine Checkliste abgearbeitet habe, meinen Notfallplan abgearbeitet habe und ich wieder Verbindung zum Hauptsystem habe, wird auch automatisch gleich ein Bericht generiert, der dann für die Versicherung, für die Unternehmensführung automatisch zur Verfügung gestellt wird in einem PDF-Format. Ja. Mhm. Das ist es. Das ist, ich sage mal, das ist ein System ohne großen Schnickschnack. Also wir haben nicht versucht, die fleischgebende Wollmilchsau zu erfinden, sondern wir haben einfach Checklisten und Notfallpläne auf Papier in ein digitales System verbracht. Und das bieten wir auch sehr niederschwellig an. Da ist für jeden was dabei, vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Großunternehmen, wo wir jeden Plan individuell digitalisieren können. Aber es gibt auch so Zwischenstufen, wo ich sage, ich kann mir ein Paket kaufen, da sind einfach schon 7 vorgegebene Gefahrenszenarien, die für Unternehmen sehr wahrscheinlich sind. Ich sage jetzt nur Ransomware-Angriff oder IT-Ausfall. Ja. Was man ja sieht, was auch ständig passiert, sind durch dieses Produkt abgedeckt. Ja, und da haben wir natürlich auch gestaffelte Preise an die Unternehmensgröße, aber selbst ein Ein-Personen-Unternehmen kann zu mir kommen und sagen, hey, hast du da was für mich? Und wir sagen, ja, wir haben sowas wie einen Universal-Notfallplan für kleines Unternehmen, wo du halt deine Versicherungskontakte eintragst, der Polizei reinschreibst, deine Notfallkontakte reinschreibst und aber auch in einer Checkliste zum Beispiel reinschreibst, was passiert, wenn es bei mir brennt. Dass ich sage, ich schnapp mal meinen Laptop, ich schnapp mal meinen Ordner, bring das aus dem Haus raus. Was muss ich tun, wenn zum Beispiel mein Laptop angegriffen oder verschlüsselt wird, dann habe ich vielleicht meinen ID-Notfallkontakt da drin stehen. Und das kann ich aber unabhängig davon eben auf meinem Handy machen. Das heißt, ich brauche da nicht mehr Zugriff zu meinem Laptop, sondern der Plan liegt auch offline dann am Handy drauf in einer App und ich kann es über die App dann bearbeiten. Also da ist wirklich für jede Größe was dabei.
Also ich glaube, da sind jetzt schon so viele Call-to-Actions drinnen für die Unternehmen, für die Notierten, vielleicht auch für die KMU natürlich, die da in diese Richtung auch denken und vielleicht noch Aufholbedarf haben. Also der Markus ist da auf jeden Fall erreichbar. Das gilt auch für das Buch. So, und jetzt komme ich noch zu dieser Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Kann man Krisen planen über euch?
Ja, kann man, ja? Aber das ist sehr teuer. Nein, Scherz. Ja, kann man, weil ich habe es ja auch schon erwähnt, ganz wichtig bei Unternehmen ist, dass Krisenmanagementsysteme ausgebildet werden, also geschult und vor allem geübt werden. Ja. Und wenn immer wir eine Krisenübung, eine Krisensimulation in einem Unternehmen durchführen, ja, planen wir eigentlich die Krise für das Unternehmen. Weil wir müssen ja ein Szenario erstellen.
Genau.
Und das ist ein Szenario auf einem realen Risiko, auf einer realen Gefahr des Unternehmens basierend, dass wir für die Unternehmer oder für die Unternehmen oder für das Unternehmen erstellen, dass wir beüben. Und daher ist die Antwort ja, wir planen auch Krisen für Unternehmen.
Ja, und der Abspann läuft, das heißt, der Kreis hat sich geschlossen, eine, glaube ich, wunderbare Doppelfolge geworden. Danke auch für die Zusammenarbeit in diesem spannenden Thema an die Maria und an dich, lieber Markus. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Ich glaube, es war ein zweistufiger Deep Dive in ein aktuelles Thema und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Herzlichen Dank für die Einladung und auch ein Tschüss von meiner Seite.
Wunderbar, Markus. Und an dich gibt es jetzt noch die staffelgerechte Frage. Ich glaube, ja, das passt ja genau zu deinem Thema, zu deinem Markt, zu deiner Profession. Ich lasse den Abspann ausfaden und dann kommt noch die Frage. Ciao, ciao. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Meine Welt von morgen. Ich sehe, dass Krisen nicht weniger werden. Wir leben in Zeiten von Polykrisen und auch der Klimawandel. Obwohl oftmals totgeschwiegen ist ein großes Thema und wird auch Unternehmen in Zukunft weiter begleiten. Unternehmen müssen auch klimawandeltauglich werden. Das heißt, nur resiliente Unternehmen werden wirklich zukunftstauglich sein. Wir werden in Zukunft mehr in das Thema Klimarisikomanagement investieren müssen. Wir werden in unsere Lieferketten, wir werden uns vorbereiten müssen auf Unwetterereignisse, Starkregenereignisse wie 2024 auch in Niederösterreich-Bereich der Fall war, wie es in Valencia in Spanien passiert ist. Das wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Für mich selbst sehe ich in der Zukunft auch unseren Weg ein bisschen weg von der klassischen Unternehmensberatung hin zu Empowerment. Das heißt, Unternehmen genau auf diese Szenarien vorzubereiten und vor allem auch Wissen zu transferieren, damit den Unternehmen die Hilfe zur Selbsthilfe in die Hand gegeben wird. Und was ich auch sehe, ist die künstliche Intelligenz, die wird auch unseren Bereich im Krisenmanagement grundlegend revolutionieren.